Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir uns dem Thema Weihnachten nähern und uns durch Tannengrün und Geschenke hindurchgearbeitet haben, durch Schokoladenweihnachtsmänner und Festmänner und Festessen und Verwandtenbesuche, dann landen wir irgendwann an der Weihnachtskrippe. Wenn wir hier einen Moment verweilen, dann merken wir, im Zentrum dieser Figurengruppe liegt ein Säugling. Um ihn dreht sich alles. Eigentlich. Klar, man kann die Hauptperson auch übersehen, sie drängt sich nun wirklich nicht auf. Nur für etwa 25% aller Deutschen spielt dieses Kind eine wichtige Rolle beim Fest. Drei Vierteln ist das so gut wie egal. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir nur darum feiern, weil dieses Kind geboren wurde. Und darum soll es uns auch nicht daran hindern, heute Morgen etwas näher hinzusehen. Wir fragen uns, wer liegt da eigentlich in der Krippe? Um wen dreht sich dieses Fest? Und jetzt sagen Sie nicht, ist doch klar, es geht doch um Jesus. Natürlich geht es um Jesus. Aber was bedeutet das? Wer ist dieser Jesus, um den sich Weihnachten dreht? Zunächst mal ganz schlicht ein Kind. Ein neugeborener Junge irgendwo im Nahen Osten. Wenn wir uns einem Neugeborenen nähern, dann werden wir leicht ein bisschen gerührt. Naja, nicht jeder. Aber doch viele versuchen dann einen Blick in den Kinderwagen zu werfen. Kinder sind einfach niedlich. Die meisten. Sagen Sie nicht den Eltern, dass ich das jetzt eingeschränkt habe. Unsere Weihnachtslieder nehmen das auf, das niedliche Kind. Eia, eia, Susani, Susani, Susani. Da spürt man den Rhythmus eines Wiegenliedes. Und vielleicht ist Weihnachten ja gerade darum auch das populärste der kirchlichen Feste. Hier geht es um ein Kind, um eine kleine Familie. Aber, jetzt meldet sich bei mir ein aber warum gerade dieses Kind? Die Umstände sind nichts Besonderes, schon gar nicht festlich. Die Mutter war schon mit dem Kind schwanger, bevor sie verheiratet war. Das ist heute ja eher normal. Damals war es ein Skandal. Denn Gottes Ordnungen sehen anders aus. Und dazu kommt, das Kind kommt auf einer langen Reise zur Welt, in einer provisorischen Unterkunft, in einem Stall, in dem es vielleicht ein bisschen wärmer war als auf dem Feld, aber nicht unbedingt würdiger. Es sind also ärmliche Verhältnisse. Warum sollte man gerade dieses Kind beachten? So oder so ähnlich wurden und werden bis heute viele Kinder geboren. Dieser Jesus bekam zudem später noch mindestens 6 Geschwister, ich vermute mehr. Warum dreht sich alles um den einen und nicht um irgendeines von den vielen anderen möglichen Kindern dieser Welt? Also, wer ist dieser Jesus? Auf der einen Seite begegnet uns eine ganz gewöhnliche Armut, vielleicht noch ein bisschen krasser als sonst. Und dann auf der anderen Seite begegnet uns eine, ich sag's mal vorläufig, völlig überdrehte Verehrung dieses ganz gewöhnlichen, eher ärmlichen Kindes. Das geht ja schon los mit dem Gesindel vom Feld, Hirten, die diesem kleinen Jungen, in diesem kleinen Jungen ihren neuen König sehen. Der soll sie aus aller möglichen Not heraus retten. Also in meiner Fantasie, im Bibeltext steht es nicht ganz, in meiner Fantasie gehen sie huldigend vor diesem neugeborenen König auf die Knie. Und dann die Weisen aus dem Morgenland. Sehr reiche, sehr vornehme Herren aus Mesopotamien. Die bringen Geschenke mit, die sprengen die Dimensionen einer deutschen Haushaltskasse um ein Vielfaches. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also für einen Rektor der Hensoldshöhe unbezahlbar. Ich vermute, bei Ihnen ist auch nicht viel besser. Und das alles für diesen kleinen Jungen. Und es kommt noch dicker, um nicht zu sagen noch schlimmer. Der Chronist Matthäus berichtet, sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter, und fielen vor ihm nieder und beteten es an. Ich weiß nicht, ob Sie eine Ahnung davon haben, was da gerade passiert. Das ist jetzt nicht einfach ein Erziehungsfehler. Also in jedem Lehrbuch würde man sagen, bitte so nicht mit Kindern umgehen. Das klingt ja nach Helikoptereltern. Ja, das klingt ja nach Verehrung von Kindern, beschenkt bis zum Dort hinaus. Die können ja nichts mehr erwarten in ihrem Leben. Das ist nicht einfach deswegen schlimm, weil hier ein Kind überdimensioniert beschenkt wird und geehrt wird, sondern das ist ein Skandal. Nämlich ganz schlicht und einfach, das ist Gotteslästerung, was da passiert. Ich lese es Ihnen vor. Du sollst anbeten den Herrn, dein Gott, und ihm allein dienen. Jede andere Anbetung ist Götzendienst und Gotteslästerung. Und darum wird der gelehrte Pharisäer Paulus zum Christenverfolger. Nicht aus niederen Motiven, sondern aus echtem Glaubenseifer. Hier an der Krippe hat der Irrweg seinen Anfang. Hier wird ein armes, vielleicht auch niedliches Menschenkind zum Retterkönig, hochstilisiert, am Ende zum Gottesersatz. Wer ist dieses Kind in der Krippe? Jetzt schalten wir einen Gang zurück. Wie kamen denn die Hirten darauf, diesen Jesus zu ehren? Nicht aus eigenem, keine Ahnung, Größenwahn, verrückter, illusionärer Hoffnung, sondern schlicht, weil ein Himmelsbote ihnen offenbart hat, euch ist heute der Heiland, der Retter geboren. Welcher ist Christus? Der Herr in der Stadt Davids. Und die Weisen? Sie wurden durch die alttestamentlichen Schriften und eine Himmelserscheinung nach Bethlehem geführt, denn, so steht geschrieben, aus dieser Stadt wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Ja, er ist der Herr, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Wer ist dieses Kind in der Krippe? Es ist der Herr, so sagen die Zeugen. Und so ruft es uns der Apostel Paulus im heutigen Predigtext aus dem 1. Korintherbrief zu, Kapitel 8, die Verse 5 und 6. Obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Herr Jesus, und mit diesem Wort stehen wir jetzt vor dir an deiner Krippe. Und wir bitten dich, dass uns aufgeht, wer du bist, dass es unser Herz weitet und wir in die rechte Lebensgestalt vor dir hineinfinden. Amen. Also, der Apostel Paulus stellt erstmal ganz nüchtern fest, ja, es gibt Götter. Zumindest solche, die dazu gemacht werden. Also nicht nur Menschen wie Greta Garbo, wissen Sie es noch, die Göttliche. Oder Diego Maradona, das war der Fußballer mit der Hand Gottes. Nein, diese Gestalten entlarven sich selbst ziemlich schnell als möchte gern Götter. Aber die Bibel sieht noch eine ernstere Macht am Werk. Es gibt einen Willen des Bösen in dieser Welt, mit dem nicht zu spaßen ist. Er verbirgt sich nicht einfach hinter einer Teufelsfratze, die ja jeder als solche erkennt. Das Böse tritt eher in Gestalt von freundlichen Helfern auf. Lichtgestalten, die uns Menschen versprechen, für Brot zu sorgen, für die Karriere, für die nötige Macht und Power. Jesus aber, so jetzt der Apostel, ist nicht einer von diesen falschen Göttern, die nur die Macht der Finsternis verbergen, sondern er gehört ganz auf die Seite des wahren Gott. Jesus wird nicht zum Gott, weil wir ihn so nennen, sondern wir nennen ihn so, weil er es ist. Jesus wird nicht zum Gott, weil wir ihn göttlich verehren, sondern wir nennen ihn so, den Herrn und Gott, weil er es ist. Drei wichtige Kennzeichen benennt Paulus in unserem kurzen Bibelwort, um deutlich zu machen, wer dieser Jesus ist und warum ihn nicht nur Hirten und Könige, sondern auch wir zu Recht anbeten. Das erste ist, Jesus ist der Herr. So hatte es schon der Engel auf den Hirtenfeldern gesagt. So hatte es der Prophet Micha verheißen. Und so hatte es der Jünger Thomas erkannt, als er dem auferstandenen Jesus begegnete, mein Herr und mein Gott, Jesus. Dieser Jesus ist also kein kleines Herrchen. Ich weiß nicht, vielleicht sind hier Herrchen unter uns. Ja, und Frauchen. Das ist kein Herrchen, so ein kleines Herrlein, sondern das ist der Herr, der Chef. So wie Gott selbst im Alten Testament als Herr angerufen wird, so ist nun Jesus Herr. Der Herr von Himmel und Erde, der Herr der Welt. Er hat das letzte Wort, auch über deinem Leben. Auf dem Evangelischen Kirchentag 1950 hat es Gustav Heinemann, der spätere Bundespräsident, prägnant formuliert. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Die kleinen und großen Herren dieser Welt in Peking und Moskau oder Washington, die haben Macht, ja. Sie können uns Angst einjagen. Aber ihre Macht ist begrenzt und irgendwann müssen sie gehen. Dann kann man sie maximal noch auf dem Friedhof bestaunen. Aber Jesus ist und bleibt der Herr der Welt. Und der Friedhof hat ihn nicht festhalten können. Und er wird das letzte Wort der Weltgeschichte und meines Lebens haben. Dieser Jesus nimmt in der Krippe in Bethlehem seinen Anfang. Darum ist er nicht nur kindlich niedlich, sondern zugleich herrlich und der echten Anbetung würdig. Jesus ist der Herr. Ein zweites, was Paulus unterstreicht, Jesus ist Schöpfer. Jesus Christus, so bekennt es Paulus, ist der, durch den alle Dinge sind. Alles, was wir um uns herum haben, das kleinste Staubkorn und die größte Galaxie, das alles ist durch Jesus ins Dasein gekommen. Jesus ist also nicht einfach ein spätgekommener Mensch, dem wir eine besondere Macht zuschreiben, ein Produkt unserer Fantasie, sondern umgekehrt. Wir sind ein Produkt seiner Kreativität. Ich finde das eine atemberaubende Perspektive. Da kehren sich doch unsere üblichen Debatten um. Dieser Jesus ist nicht davon abhängig, dass wir ihn erkennen, dass wir ihn für bedeutend erklären. Umgekehrt, wir hängen an ihm. Ohne ihn gäbe es uns gar nicht, keine Sekunde. Und spätestens jetzt müsste sich unser Staunen in Erschrecken verwandeln. Wenn dieser Jesus der Herr der Welt und meines Lebens ist, wenn ich ihm alles verdanke, jede Sekunde meines Lebens, auch jetzt, diese Stunde hier im Gottesdienst, wie bin ich ihm dann eigentlich bisher begegnet? Ist dieser Jesus so eine Art Maskottchen? Ein Glücksbringer für die unkontrollierbaren Momente im Leben? Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann habe ich ja immer noch den Herrn Jesus. Jesus als Heilmittel zur Optimierung meines Lebensstils? Wie kann ich glücklicher leben, zufriedener arbeiten, besser erziehen, die Krise besser bewältigen? Könnte es sein, dass ich durch so etwas Jesus zu einem Götzen gemacht habe, den ich nach meinen Wünschen gebildet habe? Oder müsste es mir nicht eigentlich so gehen wie den Hirten oder den Weisen beim neugeborenen Jesus? Müsste ich mich nicht tief beugen und ihm nicht nur Gold zu Füßen legen, sondern mein ganzes Leben, mein Verstand, meine Gefühle, meine Kraft, meine Energie, meine Gaben? Aber wenn das bisher bestenfalls bruchstückhaft geschehen ist, was dann? Müsste ich dann nicht eher im Boden versinken? Oder anders gefragt, warum sind die Hirten nicht im Boden versunken? Die hatten doch bestimmt keine weiße Weste, die dem Herrn und Schöpfer der Welt angemessen wäre. Und trotzdem hat sie, der Bote Gottes, zu Jesus gerufen, dem König Israels, dem Herrn der Welt. Wie geht das? Das geht nur, weil Jesus Christus nicht nur unser Herr und Schöpfer, sondern auch unser Erlöser ist, unser Heiland. Das ist das Dritte, was der Apostel unterstreicht. Jesus ist Erlöser. Wir sind durch ihn, sagt er. Wir sind das, was wir sind, durch ihn geworden. Wir sind Gottes Kinder durch ihn. So schreibt es Paulus am Anfang des ersten Korintherbriefs. Wir sind Geheiligte in Christus Jesus. Durch diesen Jesus sind wir so geheiligt, dass wir vor dem Angesicht des heiligen Gottes nicht vergehen müssen. Jesus umhüllt uns mit seiner Heiligkeit, sodass wir den Schöpfer und Herrn der Welt nicht mehr fürchten müssen. Darum kommt Jesus ja im Stall zur Welt. Darum wird der Mensch unscheinbar in einer langen Reihe von unendlich vielen Menschen übersehbar. Er, der Herr der Welt, er kommt so, dass man ihn gerade nicht fürchten muss. Darum führt sein Leben von der Krippe an auf direktem Weg zum Kreuz. Dieser Jesus macht nicht nur einen göttlichen Besuch auf der Erde. Oh, ich habe es eben bei dem Lied von Luther nochmal gedacht, so beim Singen. Ne? Ist er wirklich nur Gast? So vorübergehend mal eben da? Jesus spielt ja nicht Mensch. Ja, das kennen Sie, ne? Wenn kleine Kinder spielen, dann spielen sie Prinzessin. Ja, behängen sich mit allen möglichen Sachen, Schleier und große Garderobe. Sie spielen König. Jesus spielt nicht Mensch. Er wird es. So, anders als es dann andere Götter tun, also wenn Sie mal so ein bisschen die Göttergeschichte der Weltgeschichte lesen, da gibt es schon mal manchmal Götter, die die Erde besuchen, die mal gucken, wie es denn da so ist. Aber sie haben nicht Anteil an unserem Leben und Leiden und Sterben. Jesus kommt nicht nur zu Besuch, sondern er wird wie wir, damit er uns erlösen kann. Herauslösen aus den Zwängen des Bösen, in die wir uns verstrickt haben. Darum teilt er unser Leben und unser Lebensende. Im Fluchtod am Kreuz übernimmt er das Gericht Gottes, das mich treffen müsste, weil ich den Herrn und Schöpfer der Welt nicht als solchen ehre und achte. Und das geht nur, weil Jesus jetzt nicht ein zweiter Gott ist, ein Konkurrenzgott zum Schöpfer, sondern weil uns in Jesus der gleiche Gott begegnet, den wir als himmlischen Vater ehren. Wenn man das Pauluswort wörtlich übersetzt, könnte man sagen, einer. Einer ist Gott und Vater und einer ist der Herr, Jesus Christus. Einer sind zwei. Ich habe Mathe mit Leidenschaft gemacht an der Schule. Das vermisse ich als Pfarrer manchmal ein bisschen. Die irdische Mathematik ist das ein bisschen zu anspruchsvoll, was ich jetzt gerade gesagt habe. Einer sind zwei. Wir beten weiter nur einen Gott an, nicht zwei. Und nur darum haben wir auch die Gewissheit, dass wir wirklich Gottes Kinder sind, weil uns im Erlöser Jesus zugleich der Schöpfer Gott begegnet. Die zwei müssen sich nicht erst darum streiten, ob ich nun gerettet bin oder nicht. So wie die griechischen und germanischen Götter schon mal in Streit geraten. Nein, einer ist Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Und einer, derselbe einer ist der Herr Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Dieser Jesus liegt zu Weihnachten in der Krippe. Nicht nur ein niedliches Baby, das auch, sondern unser Herr, unser Schöpfer und Erlöser. Ihn beten wir auch heute an. Amen. Herr Jesus, wir haben schon viele Weihnachtsfeste gefeiert. Wir haben schon oft in die Krippe geschaut und uns daran gefreut. Danke für die wichtigen Erinnerungen von heute Morgen, dass du nicht nur ein niedliches Baby bist, sondern unser Herr und Schöpfer und Erlöser. Danke, Herr, dass wir dich so anbeten dürfen. Mit dem, was wir singen und sagen, jetzt auch hier im Gottesdienst, mit unserem ganzen Leben. Dir gehört es und dir legen wir es hin. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.